Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf herzlich willkommen. Und das gleich mit einer Hiobsbotschaft für Bücherwürmer. Das klassische Buch ist bald Geschichte, glaubt einer Umfrage zufolge mehr als die Hälfte der Deutschen. Diese 53% unserer Zeitgenossen meinen, dass wir in 10 Jahren Bücher nur noch elektronisch lesen. Interessant ist das Ergebnis vom Meinungsforschungsinstitut Emnet deshalb, weil selbst die ausgekochtesten Verfechter des E-Books nicht so weit gehen würden. Und weil die Realität noch eine völlig andere ist. Der Umsatz des E-Books am Buchgeschäft liegt derzeit noch unter 2%. Warum also, so könnte man sich fragen, lesen diese 53% offenbar selbst noch das Papierbuch? Egal, für alle Freunde des geschriebenen und gesprochenen Wortes haben wir unter anderem diese Themen. Die Frau an seiner Seite. Als der Dichter Heinrich von Kleist vor 200 Jahren in den Tod ging, war er nicht allein. Fantasy für Erwachsene. Der Eiserne König heißt ein Buch, das etwas aus dem Genre-Rahmen fällt. Etwas anders ist auch der Blick, den Inka Paray in ihrem neuen Roman Kältekammer auf die untergegangene DDR wirft. Ein Gespräch mit der Autorin. Außerdem gemischte Lesefrüchte in der Rubrik Aufgelesen.
Mein treuer, geliebter Louis. Nicht länger kann ich mir das Leben ertragen, denn es legt sich mir mit eisernen Banden an mein Herz. Nenne es Krankheit, Schwäche oder wie du magst, ich weiß es selbst nicht zu nennen. Nur so viel weiß ich zu sagen, dass ich meinen Tod als dem größten Glücke entgegensehe.
Abschiedsbrief an einen Ehemann. Die 34-jährige Henriette Vogel hat ihn geschrieben, am 20. November 1811. Man weiß nicht viel über diese Frau und doch ist sie in die Geschichte eingegangen, als Todesgefährtin des Dichters Heinrich von Kleist. Am 21. November, ihrem 200. Todestag, ging jetzt das sogenannte Kleist-Jahr zu Ende. Zahlreiche Veranstaltungen, unter anderem eine internationale Lesung und nicht zuletzt die Eröffnung einer neuen Gedenkstätte, feierten den genialen Dichter, der für sich nur den Ausweg des Freitods sah. Wie könnten die beiden ihre letzte Nacht verbracht haben, bevor Kleist erst die Freundin und dann sich selbst am kleinen Wannsee in Berlin erschoss? Die Berliner Autorin Tanja Langer hat versucht, es sich vorzustellen und Fakten und Fiktionen zu einer Erzählung verwoben.
Ja, man weiß, dass sie sich eingemietet haben im Gasthof Stimming am Wannsee. Man hat nach diesem spektakulären Mord, wie das damals eben auch bezeichnet wurde, die Gastwirtsleute befragt und die haben dann ein wenig Auskunft darüber erteilt, dass die beiden zwei Zimmer nebeneinander hatten, die durch eine Zwischentür getrennt war, dass sie im Laufe der Nacht mehrere Flaschen Wein getrunken haben und für 8 Groschen Rum und dass außerdem Henriette um 4 Uhr früh nach Kaffee verlangt hat und ein Zimmermädchen des Hauses erinnerte sich dann daran, dass sie noch ihr Reisekleid anhatte um diese Uhrzeit.
Wer war diese Henriette Vogel und warum wollte sie unbedingt mit Kleist sterben?
Ja, über die reale Ebene kann man so viel nicht sagen, weil es gibt diese Abschiedsbriefe von Henriette an ihren Mann und an den Freund Ernest von Péguin. Und darin sagt sie, dass sie des Lebens müde ist und nicht mehr leben möchte und dass Heinrich von Kleist, der ein getreuer Gefährte im Leben wie im Tod sein möchte, diese Überkunft besorgen wird. Und alles andere, was man darüber sagen kann, ist ganz schwerlich zu belegen. Mhm. Es gibt ja diese These ihres Gebärmutterkrebses, die ich sehr problematisch finde. Man hatte bei der Obduktion einen Krebs, einen Tumor festgestellt. Die medizinische Diagnose damals war nicht ganz so klar und einfach wie heutzutage. Und es gibt auch zwei unterschiedliche Dokumente darüber, was die Ärzte zu ihr gesagt haben. Also ein Arzt sagte, nee, die war ganz munter und das hat ihr jemand, die Diagnose auf eine unheilbare Krankheit hat ihr jemand gestellt, aber die kann ich nicht bestätigen. Also ich bin da sehr vorsichtig und habe eigentlich eher versucht, nach anderen Gründen zu suchen, die vielleicht diese Unlust am Leben ja einem näher bringen können.
Mhm. Auf was sind Sie da gestoßen? Was haben Sie gemutmaßt?
Naja, ich habe gedacht, sie ist 31 Jahre alt. Es ist eine schwierige Zeit. Napoleon hat die Stadt besetzt. Die Familie musste fliehen nach Königsberg. Die Ehe war kompliziert. Es gab eine generelle Traurigkeit in der Familie. Es ist eben nicht sehr bekannt, sondern kommt jetzt allmählich so ein bisschen ans Licht, was aber ein Forscher, der Horst Helker, schon vor längerer Zeit herausgefunden hat, dass sie nicht nur die eine Tochter Pauline hatte, sondern eben auch drei kleine Kinder, die mit wenigen Monaten gestorben sind. Und ich denke, sowas hinterlässt auch Spuren. Es gab auch so eine allgemeine Stimmung in der Zeit der Schwermut, die dann mit so einer Todessehnsucht verbunden worden ist.
Mhm. Weiß man denn was darüber, warum es für Kleist so wichtig war, nicht alleine zu sterben?
Es gibt viele Vermutungen darüber. Er hat ja immer wieder Zeit seines Lebens Freunde gefragt, ob sie nicht mit ihm sterben möchten. Und er war auch ganz begeistert, immer wenn er von jemandem hörte, der sich das Leben genommen hat. Es hat leider niemand darauf reagiert, also leider für ihn. Und die Henriette war die Erste, die sich darauf eingelassen hat, die selbst den Wunsch hatte, nicht mehr zu leben. Und das hat die beiden auch enger zusammengeführt.
Was war denn Ihr Motiv, eine Erzählung über diese letzte Nacht der beiden zu schreiben?
Naja, also zum einen ist tatsächlich meine Neugier entstanden, wer war denn diese Person, die Henriette Vogel, die oftmals in den Biografien ja nur so am Rande erwähnt worden ist bislang. Und dann ist es ja so, dass ich hier ganz in der Nähe von dem Kleistgrab wohne, da wo die beiden sich auch zusammen das Leben genommen haben. Dann hat mich das einfach immer mehr beschäftigt. Wieso sind die denn in die Kutsche gestiegen? Haben das nicht zu Hause in Mitte gemacht? Warum sind die extra hier rausgefahren? Was war das für ein Gasthof? Und dann hat mich diese im Grunde Theatersituation gereizt, zwei Zimmer mit einer Zwischentür, 24 Stunden. In so einen letzten Tag kann man ja auch so Reminiszenzen packen. Also war so für mich auch als Kunstgriff ganz schön, das da reinzupacken.
Die Schriftstellerin Tanja Langer. Wir sehen uns wieder in der Ewigkeit, heißt ihre Erzählung über die letzte Nacht des Dichters Heinrich von Kleist und seiner Gefährtin Henriette Vogel. Und das Buch ist erschienen bei DTV. Harry Potter ist erwachsen und wird nicht weiter zaubern. Die Chroniken von Narnia sind abgeschlossen und der Herr der Ringe verstaubt langsam im Regal. Neue Fantasy-Helden müssen her. Zumal sich das ganze Genre ja auch bei erwachsenen Lesern großer Beliebtheit erfreut, um nicht das Wort All Age zu bemühen. John Henry Eagle, Berliner mit deutsch-britischen Wurzeln, hat einen besonders fiesen Unhold zum Leben erweckt. Der Eiserne König heißt sein Roman, den Silke Wünsch für uns gelesen hat.
Das Land Pinafore leidet. Die Natur ist krank und schwach, die Menschen sind faul und bestellen ihre Felder nicht mehr. Alles ist im Verfall. Auch die sagenumwobene Esche, die dem Land ihre Kraft gibt, geht zugrunde. Schuld daran ist ein Komplott mehrerer Bösewichte und Hexen, die den eisernen König aus seinem Grab holen wollen, damit er die Herrschaft über Pinafore erlangen kann. Mit dämonischen Kräften wird der König erweckt, sofort fällt er dann auch mit einer Armee aus allerhand unangenehmen Gestalten über das Land her. Doch ein kleiner Kreis von treuen Gefährten macht sich daran, den König zu stoppen, während ein junges Mädchen dazu auserwählt wurde, die Esche zu retten. Das alles kommt uns irgendwie bekannt vor, aber das ist nun mal der Stoff, aus dem Fantasy-Romane gemacht werden. Der deutsch-britische Autor John Henry Eagle bedient sich fröhlich aus der Sagen- und Märchenwelt. So erinnert die Esche an den Weltenbaum Yggdrasil aus der nordischen Mythologie. Ein böser Räuber heißt hier Grimm, dann begegnen wir Rumpenstünz, Snewit, Rapunzel und den Geschwistern Hans und Grete, allesamt Figuren aus der Märchensammlung der Gebrüder Grimm. Es gibt auch vergiftete Äpfel und einen gläsernen Sarg. Mägde spinnen Stroh zu Gold und sieben Raben machen den Himmel unsicher. Dem Autor ein Plagiat zu unterstellen, wäre allerdings übertrieben. Nein, die Geschichte, die er sich da ausgedacht hat, ist nämlich überraschend anders, als man es sonst aus diesem Genre kennt. Es gibt viele Wendungen, mit denen man nicht rechnet. Das zieht sich auch bis zum Schluss hin, wo zwar einiges in Ordnung kommt, aber das ganz große Happy End fällt aus. Merkwürdig ist die Sprache des Autors. Als Erzähler wählt er eine einfache Sprache, die zwischendurch allerdings etwas gestelzt wirkt. Ein Lager aus Laub und Moos und vielen Fellen lud zum Verweilen ein. Seinen Protagonisten hingegen legt er die heutige Umgangssprache in den Mund. Hey, du Schwuchtel oder verpisst euch, Fremde. Mag sein, dass es Absicht ist. Für mich liest es sich eher so, als wüsste der Autor noch nicht, welchen Sprachstil er favorisiert. Manche Dialoge wirken gar wie aus einer US-amerikanischen Actionkomödie. Wer das witzig findet, der ist hier gut bedient. Überhaupt wird im Roman ordentlich gefurzt und gerülpst, die Bösewichte schlemmen in bester Rittermanier, werfen Knochen hinter sich und spucken auf den Boden. Die Guten sind keinen Deut feiner und besaufen sich regelmäßig am Lagerfeuer. Es gibt aber auch Kampfszenen, in denen ordentlich das Blut spritzt. Auf Erotik wird allerdings weitestgehend verzichtet, was dem Roman überhaupt keinen Abbruch tut. Schön wäre es auch, wenn der Autor auf gelegentliche Ausflüge in die Fachsprache der Jäger verzichtet hätte. So ärgert er den Leser immer wieder mit Begriffen, die ein Laie erstmal nachschlagen muss. Dem literarischen Niveau ist das überhaupt nicht förderlich. Sieht man darüber hinweg, bleibt unterm Strich gute Unterhaltung wie Popcorn-Kino. Meine Empfehlung, lesen Sie das Buch, wenn Sie Fantasy-Romane mögen. Wenn man Herr der Ringe mit einem französischen 10-Gänge-Gourmet-Menü vergleichen will, dann bekommt man beim Eisernen König immer noch ein ordentliches Steak mit Bratkartoffeln und Salat.
Also mir macht das dann schon Appetit. Silke Wünsch über John Henry Eagles Fantasy-Roman Der eiserne König, erschien im Fischer Verlag in der Reihe FJB.
Aufgelesen. Noch mehr Bücher.
Heute ist Marlies Schaum abgetaucht, oder besser gesagt eingetaucht, in die Welt der Poesie.
Albert Ehrenstein, Winter. Leise, wie wider meinen Willen, fallen Flocken Schnee zu Boden. Leise, wie wider meinen Willen, falle ich zu Boden.
Zu Hause sitzen und Gedichte lesen, das ist eigentlich nicht so meins. Und gerade deswegen passt dieses Gedicht hier besonders gut. Ich bin nämlich tatsächlich zu Boden gefallen und mit Freude in die Welt der Schneegedichte eingetaucht.
Robert Walser, Schnee, 1. Es schneit, bedeckt die Erde mit weißer Beschwerde so weit, so weit. Es taumelt so weh hinunter vom Himmel das Flockengewimmel, der Schnee, der Schnee. Das gibt dir, ach, eine Ruhe, eine Weite, die weiß verschneite Welt macht mich schwach. Sodass erst klein, dann groß, mein Sehnen sich drängt zu Tränen in mich hinein.
Das Buch zu den Flocken fühlt sich samtig an, während man sich die Worte im Kopf zergehen lässt. Es hat einen dunkelblauen Velour-Einband, der übersät ist mit weißen Schneeflöckchen. Und drin stecken 176 deutschsprachige Gedichte der letzten 100 Jahre, die sich alle mit der Wirkung des Schnees beschäftigen. Schnee verwandelt das, worauf er fällt. Und die Schneegedichtewelt, die Ron Winkler konstruiert hat, die hat es geschafft, meine Gedichteskepsis in zarte Begeisterung zu verwandeln. Hätten es die Schneegedichte nicht geschafft, hätte mich Ulrike Almuth Sandig überzeugt.
Im Märzwald stehen wir, du und ich, du und ich, du und ich und ich.
Im Märzwald, Dichtung für die Freunde der Popmusik. So heißt das Album, in dem Autorin Sandig die Grenzen zwischen Sprache und Musik auslotet. Und zwar zusammen mit der Singer-Songwriterin Marleen Pelny. Ich bin definitiv eine Freundin der Popmusik und jetzt ja auch von Gedichten. Und die Mischung aus beidem ist inhaltlich anregend und sie hat vor allem auch ein mysteriös schönes Cover. Auf einer weiten, schneeweißen Fläche ist in der Ferne eine Frau zu sehen. Vielleicht krampft sie gerade, vielleicht spielt sie aber auch nur Luftgitarre. Im Hintergrund glitzern Berge.
Verloren ging mir ein Freund, dem ich wehgetan hatte. Verloren ging mir ein zweiter, den hatte ich einfach so, grundlos, vergessen. Verloren ging mir jener grasgrüne Plastikring meiner Freundin. und etwas später ging mir verloren die Freundin an sich. Der genaue Grund, weswegen ich sie verlor, ist mir ebenfalls und ebenso grundlos abhanden gekommen. Das macht aber nichts, das liegt auf der Hand, meine Freunde befinden sich in der Kampfzone des Waldes, wo selbst die Bäume verschwinden und bücken sich unter dem Wind. Einer von ihnen trägt einen Plastikring, grasgrün am Finger. Den habe ich an anderer Stelle schon einmal gesehen.
Wenn man sich in die sandig-Pelni-Welt fallen lässt, dann flirrt nach einer Weile der Kopf. Durch die ungewohnten Betonungen und Klänge wirken Worte ganz anders. Manchmal will man mitsingen und auch mittanzen. Und bevor man sich aber zu sehr an ein Gefühl gewöhnt hat, drehen die beiden Damen einem das Hirn in eine ganz andere Richtung. Das hört sich ein bisschen anstrengend an, tut aber wirklich gut.
Unter dir die Erde, die sich immer dreht. Über dir der Scherenschnitt der Bäume gegen die steil aufgerichtete Sonne. Der Himmel ist sperrangelweit, ein Mond dreht sich mit. Hinter dir die mit Eis bedeckten, geräuschlosen Gipfel aus Stein. Vor dir das Geschiebe der Wolken. Drunter liegt dein Zuhause. Das hast du dir selber gedichtet.
Almut Sandig mit Marlene Pelny, Märzwald, erschien im Schöffling Verlag. Die Angaben zu diesen und allen anderen Titeln dieser Bücherwelt können Sie wie immer auch im Netz nachlesen unter dw-world.de/buch. Falls Sie gerade auch die Stimme von Silke Wünsch erkannt haben, Sie liegen richtig, sie hat uns die Schneegedichte gesprochen.
Pardon, Herr Wachtmeister, ich wollte mir nur mal erkundigen.
Sein oder nicht sein.
Schauspielkunst, Theater, Existenz.
Na, der redet ja hübsch über mich.
Schöne Töne.
Die Mittagsfrau hieß der Roman, mit dem Julia Frank vor 4 Jahren den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Dort hatte sie die Geschichte von Helene erzählt, die ihren Sohn in den Nachkriegswirren auf einem Bahnhof einfach aussetzt. Dieser Sohn war übrigens Julia Franks Vater. Auch wieder mit Anleihen an die Familiengeschichte erzählt sie nun in ihrem neuen Buch Rücken an Rücken von den Geschwistern Ella und Thomas, die in der DDR aufwachsen. Mutter Helene ist Bildhauerin und regimetreu. Sie will buchstäblich den neuen Menschen mitformen, was sich im Verhältnis zu ihren Kindern höchst lieblos, ja geradezu gnadenlos auswirkt. Julia Frank liest selbst, eine, wie ich finde, sehr gelungene Aufnahme, denn ihre leise, ja fast zarte Stimme macht den Kontrast zur geschilderten Kälte beinahe körperlich spürbar.
Es duftete nach Earl Grey. Streichmusik erhellte den Raum. »Da ist ja mein Geburtstagskind. Wo hast du denn gesteckt?« Vorwurfsvoll und fröhlich zündete Käthe die dicke Kerze an. »Vor 16 süßen Jahren ist dieses Kind geboren«, sang sie. Ella klatschte in die Hände wie ein Kleinkind. Doch kaum hatte Käthe ihr Ständchen beendet, sagte sie streng, »Für dich gibt's was ganz Besonderes dieses Jahr.« Sie drehte sich zu dem grünen Vorhang in ihrem Rücken um, der gemeinsam mit der großen Schiebetür ihr Schlafzimmer vom Tabaksaal trennte. Sie nahm den Kohlenschieber und schwang ihn wie ein Zauberstab. »Hokus pokus fidibus«, dreimal schwarzer Kater, jetzt öffnete sie mit dem Zauberstab den zerschlissenen Vorhang. »Simsalabim«. Ella konnte nicht sofort erkennen, was Käthe vorzauberte. Über die Schwelle zog sie den Teewagen. Auf dem Teewagen befand sich eine helle Wölbung, ein weißer Hügel, ein strahlender Berg, der glitzerte. »Wer hat um die Festtage die Schokolade aus der Kammer geklaut? Wer die Rosinen und Nüsse? War das nicht meine Elstertochter?« Erstaunt blickte Ella Käthe an. »Vielleicht denkst du, ich bemerke gar nichts. Aber ich werde nicht gern bestohlen, besonders nicht von meinem Kind.« »Der kandierte Ingwer und die kandierten Pampelmusenscheiben, wer hat die aus meiner tschechischen Glasschale in der Vitrine gestohlen? Wer nascht den Speck weg, ehe er auf den Tisch kommt? Und wegen welcher Person kaufe ich solche Sachen nicht mehr ein?« Ella schüttelte den Kopf. »Das war ich nicht«, sagte sie mit machtlos empörter Heiserkeit und wusste, dass sie hervorragend lügen konnte, solange sie sich selbst glaubte. Sie wusste von nichts Von keinem Diebstahl? Gar nichts? Eine Elster war sie nicht. Also dein Bruder? Grollen schlug aus Käthes Stimme. Der einfachste Trick, wie sie glaubte, Ella ihrer Lügen zu überführen, war, Thomas zu verdächtigen. Ein Verdacht auf ihren Bruder würde Ella nicht auf sich ruhen lassen können. Sie würde gestehen wollen. Aber Ella schüttelte erneut den Kopf. Ungläubig sah sie Käthe an. Glaubst du wirklich? Traust du Thomas? Wie konnte Käthe nur ihn ins Feld führen? Die beiden Frauen wendeten keinen noch so knappen Moment lang ihren Blick zur Seite, dorthin, wo Thomas stand, der sich nicht wehrte, der ebenso wie die beiden wusste, welches Spiel sich entspann und keine Rolle zwischen ihnen einzunehmen wünschte. »Du warst es«, Käthe klatschte in die Hände. Sie wollte das Gespräch abschließen. Für sie stand außer Frage, dass Ella die Diebin ihrer Vorräte war. Deshalb in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Das hier ist dein Geburtstagsgeschenk. »Was?« Ella starrte auf den Teewagen. »Zucker.« Käthe reichte ihr nicht die Hand, keine herzliche Geste deutete sie an, keinen Glückwunsch sprach sie aus, sie drehte sich auf dem kaum vorhandenen Absatz ihrer mongolischen Schuhe um und verschwand aus dem Tabaksaal.
Julia Frank liest aus ihrem neuen Roman Rücken an Rücken. Die ungekürzte Lesung ist im Hörverlag auf 9 CDs erschienen, die Buchausgabe im S. Fischer Verlag. Die DDR und ihre Folgen sind erstaunlich häufig Thema in diesem Herbst in der erzählenden Literatur. Schon auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis im August fiel es geradezu als Trend auf. Der Osten wird neu in den Blick genommen und vermessen, so hat das die Juryvorsitzende Maike Albart ausgedrückt. Die DDR bildet auch die Folie für Inka Pareis neuen Roman »Die Kältezentrale«.
Also ich erforsche auch gerne Dinge. Ich habe jetzt so viel über dieses neue Deutschland gelernt. Ich habe so viel über die DDR nochmal gelernt. Ich habe so viele Gespräche geführt und ich habe mir Fotos angeschaut, Dokumentarfilme gesehen. Also es ist natürlich auch dann immer so ein Schwelgen, also auch wenn die Bücher dann schmal sind, ein Schwelgen in all dem, was man über eine Sache erfahren kann. Insofern, bei mir ist immer das Schreiben auch wie ein Forschungsprojekt.
Sagt Inka Parey über ihre Arbeit an ihrem neuen Buch. In der Kältezentrale begleitet sie ihren Protagonisten, der versucht herauszufinden, ob die Krebserkrankung seiner früheren Frau etwas mit den Vorgängen an seinem alten Arbeitsplatz zu tun hat. Ein Erforschen der Vergangenheit, bei dem der Protagonist die Orientierung verliert. Leider geht es dem geneigten Leser bei den abrupten Zeitsprüngen und Schauplatzwechseln an manchen Stellen genauso. Dennoch, die Autorin schafft es, einen in ihr Universum hineinzuziehen. Ein Universum voller rätselhafter Vorgänge, die auch nur zum Teil aufgelöst werden. Ich habe Inka Parey im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und ich wollte zuerst einmal wissen, was denn konkret diese Kältezentrale ist.
Die Kältezentrale ist ein Nebenschauplatz in einem, ja, für die DDR sehr wichtigen, sehr staatstragenden Gebäude, nämlich dem Gebäude des Neuen Deutschland, wo die Parteizeitung hergestellt wurde, geschrieben wurde, wo aber auch gedruckt wurde, Bücher, Broschüren und so weiter. Die Kältezentrale ist sozusagen der hinterste Trakt auf dem ganzen Gelände, wo Maschinen die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit herstellen, damit diese Dinge produziert werden können.
Alte Maschinen, verrottete Maschinen, auch nicht ungefährliche Maschinen. Und in Ihrem Buch ist die Kältezentrale aber das Zentrum des Romans, wo dieser Held mal gearbeitet hat, bevor er in den Westen gegangen ist. Und jetzt kommt er wieder zurück, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, und muss hinterhergehen einem Menschen, der möglicherweise einen tödlichen Unfall hatte und einer Frau, die möglicherweise an einer tödlichen Krankheit erkrankt ist, und er will diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Aber er verirrt sich selber und verliert dabei auch ein bisschen die Orientierung. Was ist das für eine Figur? Was ist das für ein Mensch? Können Sie den etwas beschreiben?
Also zunächst vordergründig geht es ihm darum, zu seiner früheren Frau zu gehen, ihr zu helfen bei einer Recherche, bei ihrer Krebsdiagnose, sie möglicherweise zu unterstützen. Aber was er eigentlich macht, ist sich mit seinem früheren Leben konfrontieren. Er ist in den 80er Jahren ausgereist, hat sich dann im Westen ein neues Leben aufgebaut, ist dort aber auch gescheitert mit einer anderen Frau. Und er ist jetzt an einem Punkt, wo er merkt, er muss eigentlich für sich selbst nicht immer nur nach vorne gehen und nach vorne leben, sondern zurückschauen. Und je mehr er sozusagen dort bestimmte Ereignisse rekonstruiert, Kollegen trifft und so weiter, desto mehr wird ihm klar, es geht vor allen Dingen auch darum, ja, eine verlorene, zerrüttete, fragmentierte Identität zusammenzudenken.
Was mich so erschüttert hat, ist, das Einzige, wessen man ja sicher sein kann, ist die eigene Biografie. Und genau die geht dieser Figur verloren. Also war Ihnen das bewusst oder ist das so angelegt?
Also mir ist es selbst so gegangen, dass ich, oder mir geht es immer wieder, dass ich feststelle, dass ich auf Dinge, wenn Zeit vergangen ist, einfach einen anderen Blick werfe, dass ich die anders bewerte. Also wenn man jetzt generell die 80er Jahre nimmt zum Beispiel, also das ist ein hochinteressantes Jahrzehnt, also wo ich also schon lange immer so gedanklich unterwegs bin, auch was meine eigene Biografie, also sozusagen Westdeutschland, den Westteil anbelangt, ob und wie ich das erzählen könnte. Und das ist ja ein Jahrzehnt, was wir jetzt aus der Distanz ganz anders betrachten als damals, wenn man in ihm gelebt hat. Also damals waren die 80er Jahre, das war also ein, man bewegte sich in einem scheinbar seit Jahrzehnten zementierten Zustand der Teilung. Das war so lange schon da. Und für Leute, die jetzt in meiner Generation, die also in den 60er Jahren geboren wurden, war es einfach die Realität. Und jetzt im Nachhinein, wenn wir da heute drauf gucken, dann sagen wir, dann wird dieses Jahrzehnt ja viel brüchiger, weil das ist ja das Ende von etwas. Und das ist schon mal so, also sowas ganz Grundsätzliches, was dazu führt, dass man immer Ereignisse aus der Zeit eigentlich, ja, dass die sich verschieben, dass man die nicht so sehen kann, wie man sie mal gesehen hat, dass das immer solche Justierungsvorgänge geben muss. Und ich glaube eigentlich, dass jeder das macht, also in Bezug auf sein eigenes Leben. Das ist natürlich in der Krise, wie sie hier dargestellt wird, man macht sich das eben oft nicht bewusst. Ist das, also tritt es einfach nochmal stärker hervor.
Sie haben, also Sie wohnen heute noch in Berlin, Sie haben aber auch damals schon in Berlin gewohnt, also sozusagen an der Nahtstelle Ost-West und auch noch zu DDR-Zeiten. Sie haben gerade gesagt, das, was man damals dachte, hat sich jetzt in der Rückschau verändert. Wissen Sie irgendwas aus diesen 80er Jahren, wo Sie dachten, das ist so zementiert, das wird sich nie wieder ändern, wo Sie jetzt anders drauf gucken? Also zeitgeschichtlich auch?
Also natürlich betrachte ich heute ganz anders das damalige West-Berlin. Das ist auch, das stellt man immer wieder fest, Leute, die in den 90er Jahren in die Stadt gezogen sind, die haben das aus ganz anderen Motiven getan, als die, die in den 70ern, in den 80ern in dieses sehr spezielle West-Berliner Milieu kamen. Also man hat ja damit gelebt, mit diesem komischen Gefühl, sich eigentlich auf einem westlichen Terrain zu befinden und gleichzeitig sehr weit weg von allem anderen. Man hat das aber normal gefunden. Oder auch zum Beispiel überhaupt das Ausblenden der DDR finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Also wenn ich mir überlege, ich als Jugendliche, obwohl ich sogar also zu denjenigen gehöre, mein Vater, der ist Potsdamer und ist in den 50er Jahren also in den Westen gegangen. Ich habe also auch, gibt auch sozusagen eigene biografische Gründe, dass ich näher am Osten dran bin als andere Westdeutsche. Aber trotzdem war das natürlich etwas, was für uns überhaupt nicht existiert hat. Und diese Seltsamkeit im Grunde genommen des Ausblendens von Territorium, was sich sozusagen vis-à-vis befindet, das ist eine Norm, mit der wir aufgewachsen sind und die wir hinterher hinterfragt haben. Und da es aber für uns ja kein Umbruch war, ist das dann eher so schleichend gegangen, ne? Also bis man da eine neue Perspektive drauf hat.
Interessanterweise hat man von Westdeutschland, glaube ich, war man viel näher an der DDR oder am DDR-Leben als an dieser Nahtstelle. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Also sei es durch Besuch oder sei es durch Interesse. Ist das ein Grund, warum Sie jetzt literarisch die DDR wieder reingeholt haben? Wollen Sie da was nachholen?
Auf jeden Fall. Also das ist für mich, war es damals schon so, dass ich, als ich nach West-Berlin zog, also öfter mal so meine Spaziergänge an der Mauer gemacht habe und mir gedacht habe, wenn ich hier länger bleibe, ich war mir damals durchaus nicht sicher, dann muss ich dieses Land irgendwie kennenlernen. Also es muss eine Möglichkeit geben, da mal ein paar Monate zu leben oder vielleicht irgendwas ergibt sich. Aber dann natürlich die Ereignisse, geschichtlichen Ereignisse lief dann anders. Es ist schon so ein Nachholen auch oder ein Wiedereinholen dieses Ausblendungsvorgangs. Ja, das ist mir schon wichtig.
Inka Paray zu ihrem Roman Die Kältezentrale, erschienen im Schöffling Verlag. Das Gespräch haben wir übrigens inmitten des Trubels auf der Frankfurter Buchmesse geführt. Ich hoffe, dass die Nebengeräusche nicht zu störend waren. Das war die Bücherwelt im November. Ich bin Gabriela Scharf, wünsche Ihnen immer ein gutes Buch auf dem Nachttisch oder meinetwegen auch im elektronischen Reader. Machen Sie es gut. Musik